Paul hat es eingangs schon erwähnt. Thema der Predigt ist, Wunder sind Begleiterscheinungen. Da habe ich ein Bild dazu. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Dieses Zitat wird David Ben-Gurion zugeschrieben. Das ist der erste Premierminister gewesen von Israel. Und hier seht ihr Mose, der mit dem Volk Israel durch das Meer läuft, das sich geteilt hat. Die Geschichte Israels selbst steckt voller Wunder. Das ist einfach so. Beim Auszug aus Ägypten erleben sie, wie sich das Meer teilt und sie wirklich trockenen Fußes da durchgehen. Sie erleben, wie Essen vom Himmel fällt. Sie erleben Gottes Herrlichkeit tagsüber in einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule. Und sie erleben einfach ein Wunder nach dem anderen. Es ist so, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und Wunder gehören zu ihrem täglichen Leben in der Wüste dazu. Gott war mitten unter ihnen. Wunder waren Begleiterscheinungen ihres Lebens. Und das ist es, was ich mir für uns als Gemeinde wünsche. Ich wünsche mir das, dass Wunder zu einer Begleiterscheinung unseres Lebens werden. Nicht, weil wir an ein spezielles Wunder glauben, sondern weil wir an einen Gott glauben, der generell übernatürliche Dinge in unserem Leben tut. Und vielleicht hilft uns das heute Morgen, wenn wir mal so ein bisschen darüber nachdenken, wie das mit den Wundern bei Jesus war, um vielleicht auch so ein bisschen diese Hürde der Skepsis zu überwinden und im eigenen Glaubensleben eine neue Qualität zu bekommen. Wie war das bei Jesus damals? Welche Wunder hat er getan und wie hat er das gemacht? Es gibt gar kein Muster, es gibt auch gar kein System, wie er da vorgegangen ist. Bei dem einen blinden Menschen hat er einen Brei aus Spucke und Lehm gemacht und ihm auf die Augen gestrichen. Bei einem anderen Menschen, der eine gelähmte Hand hat, hat er einfach gesagt, streck die Hand aus. Die Hand war wieder gesund. Anderen Menschen hat er die Hände aufgelegt und sie wurden geheilt. Bei einer anderen Situation hat eine Frau einfach sein Gewand angefasst und hat Heilung bekommen. Zu einem Gelähmten hat er einfach gesagt, steh auf und nimm dein Bett und geh. Und zu einem anderen Gelähmten hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ein okkult belasteter Mensch, der Jesus begegnet ist, der wurde seine Dämonen los, indem Jesus die Dämonen in die Schweineherde geschickt hat. Ein totes Mädchen hat die Erfahrung gemacht, beziehungsweise zu einem toten Mädchen sagte Jesus, steh auf, sie wurde lebendig. Sein Freund Lazarus lag 4 Tage in einem Felsengrab und Jesus kommt und sagt, Lazarus, komm heraus. Und er kommt lebendig aus diesem Grab raus. Einer Witwe hat er den Sohn zurückgegeben, der gerade gestorben war. Und er wurde wieder lebendig. Wunder bei Jesus. Genauso mit den Vermehrungswundern. Es gibt Wunder, wo Jesus Dinge vermehrt hat oder Dinge verwandelt hat. Es gab gar kein System. Bei der Weinvermehrung oder Weinverwandlung, da haben sie ihm Krüge mit Wasser gebracht und während Jesus gebetet hat, wurde aus dem Wasser Wein. Bei der Brotvermehrung hat er es anders gemacht. Da gibt er den Jüngern das Brot und die Fische und die teilen aus. 5 Brote, 2 Fische teilen aus an 5000 Leute und 12 Körbe bleiben übrig. Bei der Fischvermehrung sagt er seinen Jüngern, nachdem die ganze Nacht gefischt haben und es hat gar nichts gebracht, werft eure Netze aus und die kriegen das nicht gekramt, Die Netze sind voller Fische, sodass die Boote fast drohen zu sinken. Wunder entstehen aus der engen Verbindung mit Gott. In Johannes 5 sagt Jesus von sich selbst, in Vers 19, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und dass Jesus wirklich ganz von seinem Vater abhängig ist, wird bei dem Wunder bei der Hochzeit zu Kana deutlich, wo Jesus das Wasser in Wein verwandelt hat. Seine Mutter Maria war auch auf dem Fest und die wusste, dass Jesus Wunder tun konnte und sie fordert Jesus zum Handeln auf. Aber als die Gastgeber zu wenig Wein hatten und sie sagte dann, Jesus, mach doch was. Aber Jesus hatte nicht das Okay von seinem Vater, von Gott. Und er sagte, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Und ich stelle mir das so, wie bei so einer Regieanweisung im Fernsehen, bei den Moderatoren, die haben so einen Knopf im Ohr. So, die kriegen dann von der Regie Anweisungen. Und vielleicht war es bei Jesus ähnlich, dass er auf eine Anweisung von Gott gewartet hat. Es war noch nicht so weit. Er hatte noch nicht das Okay. Er wollte und er konnte nicht aus eigener Kraft irgendwas machen. Und dann bekommt er von Gott dieses Okay zu handeln und dann verwandelt er das Wasser in Wein. Jesus konnte warten. Er konnte warten, bis er wirklich ganz klar den Auftrag von Gott hatte. Jetzt. Und er hat sich dabei nicht von Menschen beeinflussen lassen. Es gab zur Zeit von Jesus zwei Menschengruppen, das lesen wir in der Bibel. Die einen haben Jesus abgelehnt, weil sie Probleme damit hatten, das Sichtbare mit dem Unsichtbaren in Verbindung zu bringen. Jesus war ja der Mensch, mit dem sie zusammen aufgewachsen sind. Und die konnten sich einfach nicht vorstellen, dass dieser Jesus Gottes Sohn sein sollte. Und dann gab es die andere Menschengruppe, die ist Jesus wegen der Wunder nachgelaufen. Die waren fasziniert davon, dass er Wunder getan hat. Und die waren bestimmt auch dankbar, gerade die Betroffenen, für jede Heilung, die sie erlebt haben. Aber es gab Menschen, denen war die Heilung oder das Wunder wichtig, beziehungsweise die fanden das faszinierend, die fanden das interessant, aber es führte nicht in die Beziehung zu Jesus oder in die Beziehung zu Gott. Und es gibt diese zwei Menschengruppen auch heute noch. Es gibt auf der einen Seite die Skeptiker und es gibt diese Zweifler, denen es einfach unglaublich schwer fällt, was zu glauben, was wissenschaftlich nicht nachprüfbar ist. Eine Wunderheilung passt nicht in das Weltbild. Und wenn du ein Weltbild hast, in dem alles erklärbar sein muss, wird es dir schwer fallen, eine Beziehung zu einem unsichtbaren Gott aufzubauen, der eben nicht erklärbar ist. Und für Skeptiker oder für Zweifler ist es manchmal, denen hilft es manchmal, wenn sie dann ein Wunder erleben, dass dieses Weltbild durchbricht. Aber wenn das Wunder dann nicht passiert, dann ist es für sie, kann es sein, dass es für sie so ist, als ob auch Gott nicht existiert. So dieses auf die Probe stellen. Gott, wenn es dich gibt, dann mach doch das und das. Und wenn du es nicht machst, dann gibt es dich nicht. Das ist so die extreme Form. Aber in abgeschwächter Form trifft es auch auf viele Menschen zu, die an Gott glauben, aber die die Sache mit den Wundern so ein bisschen beiseite schieben. Es gibt gläubige Menschen, die bewahren sich ganz bewusst eine gewisse Skepsis, um damit ihrem eigenen Weltbild treu zu bleiben. Die glauben an Gott, sie beten zu ihm, aber mit dem Thema Wunder haben sie ein Problem. Das ist vor allen Dingen ein Problem in unserer westlichen Welt, weil wir sind so aufgewachsen. Wir halten uns für aufgeklärt. Wir sind tatsächlich auch wissenschaftsorientiert, manchmal sogar wissenschaftsgläubig. Und Theologen haben in der westlichen Welt in den letzten Jahrhunderten versucht, Wunder entweder zu erklären wissenschaftlich oder eben zu leugnen, indem man sagt, es ist eine Erzählung, es ist ein Märchen. Adrian Pless, ein christlicher Humorist, hat das in einer Satire aufgegriffen, indem er auf lustige und absurde Weise versucht, Wunder zu erklären, wissenschaftlich. Und zum Beispiel hat er die Bibelstelle, in der beschrieben wird, dass Jesus auf dem Wasser geht, so erklärt, dass Jesus 2 dressierte Fische unter den Füßen hatte. Und die sind parallel unter der Oberfläche geschwommen und deswegen ist Jesus auf dem Wasser gegleitet. Das Wunder bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, erklärt er so, dass Jesus Tintenfische dabei hatte und die haben das Wasser dunkel gefärbt. Und weil die Gäste zu dem Zeitpunkt schon etwas betrunken waren, haben die den Unterschied auch nicht gemerkt. Ist jetzt natürlich Quatsch, aber es fällt tatsächlich manchen Menschen schwer, an Wunder in der Bibel zu glauben oder zu glauben, dass das tatsächlich passiert ist. Auch das ist nicht nur heute ein Problem, sondern damals zur Zeit von Jesus war das auch für manche Menschen schwer nachvollziehbar. Ich habe das schon eingangs gesagt. In Markus 6 steht ab Vers 1, Jesus kehrte mit seinen Jüngern in seinen Heimatort Nazareth zurück. Das ist da, wo er herkam. Das ist da, wo es besonders schwer war. Am Sabbat lehrte er dort in der Synagoge. Viele Leute hörten ihm zu und waren tief beeindruckt von ihm. Sie fragten, wie ist so etwas nur möglich? Woher hat er diese Weisheit? Wie können solche Wunder durch ihn geschehen? Die sind schon beeindruckt. Die spüren, hier ist schon irgendwas, das ist nicht erklärbar und es ist beeindruckend. Aber dann kommt's, dann steht da in Vers 3, er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und auch seine Schwestern leben hier bei uns. Und so kam es, dass sie ihn ablehnten. Da sagte Jesus, nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen eigenen Verwandten, in seiner eigenen Familie. Deshalb konnte er dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und machte sie gesund. Er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Da waren einfach keine Erwartungen. Sie konnten das nicht glauben. Der Jesus, der mit ihnen zusammen aufgewachsen ist, sollte Wunder tun, okay, aber der sollte der Sohn Gottes sein. Es war zu schwer. Sie waren zu sehr im Sichtbaren verhaftet. Und dann haben sie ihn abgelehnt. Das ist die eine Menschengruppe. Dann gibt es die zweite Menschengruppe. Neben den Skeptikern gibt es noch diejenigen, die von den Wundern, die Jesus tut, begeistert sind. Und es ist wirklich eine große Menschenmenge, die Jesus nachfolgt. Es sind natürlich einmal die Kranken, die betroffen waren und geheilt worden sind. Und dann die Angehörigen, die ja auch mitgelitten haben. Und auch einfach neugierige Menschen, die mal sehen wollten, wie das ist, wenn so ein Mensch geheilt wird oder wenn sich da Brot auf einmal vermehrt. Und es ist ja auch faszinierend, wenn man das miterlebt. Wenn sich Brot und Fisch unter den Händen vermehrt und alle plötzlich satt werden. Und während Jesus in seiner Predigt von Gott erzählt und wie man eine Beziehung zu ihm haben kann, schauen sie nur auf die Wunder. Und das mit der Beziehung kommt gar nicht an. Sie merken es gar nicht. Ihr Fokus ist auf etwas anderes gerichtet, nämlich auf das, was spektakulär ist. Stell dir mal vor, du hast kleine Kinder und es ist Heiligabend. Und da ist ein Weihnachtsbaum und darunter liegen die Geschenke. Ein Kind nach dem anderen packt seine Geschenke aus und die sind völlig mit diesen Geschenken beschäftigt. Schauen dich gar nicht mehr an. Sie reagieren auch nicht auf dich. Ich sehe nur noch das Geschenk. Nur noch das Geschenk ist wichtig. Und so ist es manchmal mit den Wundern. Wir blenden Gott völlig aus, wenn wir nur auf das Wunder fixiert sind. Weil ich nur darauf fixiert bin, dass eine einzige Sache eintrifft, merke ich gar nicht, dass sich der Fokus verschoben hat. Und derjenige, der Geber ist, den sehe ich gar nicht mehr. Es gibt in der Bibel 10 Aussätzige, die von Jesus geheilt werden, und es ist nur ein einziger, der zurückkommt zu Jesus und sich bedankt. Die anderen haben es vergessen. Die sind nach diesem Wunder einfach vielleicht in ihren Alltag zurückgegangen. Sie haben nicht die Erfahrung gemacht, dass dieses Wunder sie in die Beziehung zu Jesus hineingeführt hätte. Nach der Speisung der 5000 wollten die Menschen Jesus zu einem Brotkönig machen, weil sie waren eben fasziniert von diesem Wunder. Aber sie wollten nicht die Beziehung zu ihm. Und das lesen wir in Johannes 6, ab Vers 26. Jesus antwortete ihnen: Ich weiß, weshalb er mich sucht. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Bemüht euch doch nicht um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als nur sichtbare Zeichen und Wunder. Es gibt mehr. Und ein Mensch, der durch ein Wunder Brot bekommen hat, der wird wieder hungrig werden, spätestens am nächsten Tag. Oder ein Mensch, der durch ein Wunder geheilt worden ist, wird auch später alt werden und irgendwann sterben. Und Jesus möchte uns mehr schenken. Jesus möchte uns etwas schenken, was über dieses sichtbare und zeitlich begrenzte Wunder hinausgeht. Er möchte uns ewiges Leben schenken. Und deswegen sagt er, dass er selbst das Brot ist, das bis in das ewige Leben hineinreicht, wenn wir an ihn glauben und eine Beziehung zu ihm aufbauen. Versteht mich nicht falsch. Manchmal ist es so, wenn wir gerade mit dem Rücken zur Wand stehen und wir brauchen wirklich ein Wunder und es ist eine tiefe Not hinten dran. Wir haben einen Gott, der hört und der gute Gedanken über uns hat. Ich komme da später im Laufe der Predigt noch dazu. Aber das Ziel ist die Beziehung zu ihm. Es geht gar nicht um ein spezielles Wunder, sondern es geht darum, dass uns Wunder ein Leben lang begleiten. Dass sie sozusagen Begleiterscheinungen, dass sie Nebenwirkungen unseres Glaubens sind. In unserer Beziehung zu unserem Gott. Weil jedes Wunder, was wir erleben, weist auf was Höheres hin. Nämlich auf die Beziehung zu demjenigen, der dieses Wunder getan hat. Und das ist es, was die Menschen erleben sollen. Das ist es. Sie sollen in die Beziehung zu Gott hineingeführt werden. Und wenn ein Mensch, der Gott nicht kennt, ein Wunder erlebt, hey, dann geht es darum, dass er diesen Gott kennenlernt, der das Wunder getan hat. Viele Christen haben das gar nicht verstanden, dass es bei den Wundern gar nicht so sehr um sie selbst oder um das eigene Leben geht, sondern es geht darum, auf die Beziehung zu Gott hinzuweisen. Und wenn wir von uns wegschauen und auf Gott schauen, wenn wir offen sind für Gottes Wirken, dann wird unser Leben von Wundern begleitet sein. Aber gar nicht so sehr wegen uns, sondern wegen ihm. Aber damit das passiert, muss tatsächlich auch eine Blockade durchbrochen werden. Das war damals bei den Jüngern schon so, es ist auch heute noch so. Auch die Jünger hatten Blockaden und Jesus fordert sie zum Glauben auf. Er fordert sie zum Bitten auf und er führt sie in diese Beziehung zu Gott hinein. Die Jünger standen nämlich auch manchmal ganz schön auf dem Schlauch. Die haben das nicht von Anfang an verstanden, worum es geht. Und Jesus muss es ihnen ein paar Mal erklären. Also die Evangelien zu lesen ist spannend in der Beziehung. Wo Jesus immer wieder vom Sichtbaren auf das Unsichtbare, von dem zeitlich Begrenzten auf das Ewige hinweist und sagt, habt es immer noch nicht verstanden, es geht um mehr. Wie viel Glaube braucht es, damit ein Wunder passiert? Viel Glaube auf einer Skala von 1 bis 10? Es braucht nicht viel. Das Interessante ist, es braucht gar nicht viel Glaube, damit ein Wunder passiert. Glaube in der Größe von einem Senfkorn ungefähr. In Matthäus 17 sagt Jesus, Vers 20, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort. Und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Das Senfkorn ist so eines der kleinsten Körner. Und so wenig Glaube reicht aus, um einen ganzen Berg zu versetzen. Oder um zu einem großen Baum zu werden. Das ist wirklich bemerkenswert. Es kommt gar nicht so sehr auf unseren Glauben an, sondern auf unsere Beziehung zu Gott, auf das Vertrauen in einen Gott, der Großes tun kann. Vertrauen wir Gott so sehr, dass wir mit unserem bisschen eigener Kraft uns ihm anvertrauen und von ihm Großes erwarten. Nicht wir versetzen den Berg. Wir sind gar nicht für den Berg verantwortlich. Gott versetzt den Berg. Wir brauchen nur Glauben so viel wie ein Senfkorn. Und Gott versetzt den Berg. Wir müssen uns nicht anstrengen. Auch da gibt es von Adrian Pless eine lustige Geschichte, wo er versucht, eine Büroklammer dazu zu bewegen, dass sie sich bewegt. Und er strengt sich so an. Und die Büroklammer bewegt sich immer noch nicht. Er versucht zu glauben und es funktioniert einfach nicht. Aber darum geht's gar nicht. Es geht um dieses Vertrauen in einen Gott, der Großes bewirken kann. Und wir dürfen diesen Gott um Dinge bitten. Vertrauensvoll wie ein Kind seinen Vater um etwas bittet. Oder auch hartnäckig wie eine Witwe ihr Recht bei einem ungerechten Richter einfordert. Oder herausfordernd wie der Mann, der seinen Nachbarn nachts aus dem Bett ruft, weil er Lebensmittel für einen Überraschungsgast braucht. Manchmal braucht es in unserer Gottesbeziehung, auch wenn wir schon lange gläubig sind, Heilung. Es braucht die Gewissheit, dass Gott ein guter Vater ist, der gute Pläne mit unserem Leben hat. Ich habe im Moment wieder geistliche Begleitung, also auch professionelle Begleitung, um Sachen aufzuarbeiten, die ich in den letzten Monaten erlebt habe. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ist viel Schweres da gewesen. Aber wenn ich genauer hinschaue, erlebe ich die Güte Gottes. Ich erlebe seine Fußspuren, ich sehe die in meinem Leben. Und ich entdecke so viel Gutes. Wenn ich zurückschaue, ist so viel Gutes. Mein ganzes Leben weist darauf hin, dass ich einen Gott habe, der gut ist. Es ist eine Frage der Perspektive. Es ist eine Frage der Beziehung zu Gott, wie man sein eigenes Leben sieht. Und ich kann sagen, ich sehe im Rückblick so viele kleine oder auch größere Wunder in meinem eigenen Leben. Und das größte Wunder besteht darin, an Gott dran geblieben zu sein. An einen guten Gott geglaubt zu haben, der gute Pläne fürs Leben hat, auch für dein Leben hat. Manchmal sehen die Umstände anders aus. Wir haben einen guten Gott. Wir haben einen guten Gott. Und vielleicht ist es so, dass jetzt jemand hier ist oder zuschaut, der sagt, ich brauche ein bestimmtes Wunder, ich möchte ein bestimmtes Wunder erleben und Gott sagt, ich möchte dich ganz heilen. Von deiner Geburt bis zu dem heutigen Zeitpunkt möchte ich dir Heilung schenken. Und du wirst auf dein Leben zurückschauen können und sagen können, es war gut. Da war die Güte Gottes. Fängt mit dieser Erkenntnis an. Unser Gott ist ein guter Gott. Auch wenn da Herausforderungen sind im Leben. Du hast einen Vater, der dir keinen Stein gibt, wenn du ihn um Brot bittest. Du hast einen Gott, der dir keine Schlange gibt, wenn du ihn um einen Fisch bittest. Du hast einen vertrauenswürdigen Gott, der gute Gedanken über dich und deinem Leben hat. Matthäus 7, da sagt Jesus ab Vers 7, bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz aller Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott ist die Voraussetzung für eine tiefe innere Heilung. Und auch dafür, dass Wunder zur Begleiterscheinung unseres Lebens werden. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott suchen, wenn wir einen Lebensstil haben, der voraussetzt, dass Gott gute Pläne für uns hat, dann werden wir erleben, wie Wunder zu Begleiterscheinungen in unserem Leben werden. Aus der Verbindung zu Gott heraus werden wir erleben, dass Dinge in unserem Alltag passieren, wo wir die Hand Gottes sehen. Es geht um einen Lebensstil, der Wunder nicht von vornherein ausschließt, der sie auch nicht übersieht, und der sie auch nicht zum Mittelpunkt des Lebens macht, sondern der Wunder erwartet, die aus der engen Beziehung zu unserem Gott hinaus uns ein Leben lang begleiten. Wunder sind Begleiterscheinungen, denn sie begleiten uns ein Leben lang. Wir werden jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Und wenn du dir einen Lebensstil wünschst, in dem diese Wunder Begleiterscheinungen sind. Wenn du dir das wünschst, dass Gott dich in deinem Glaubensleben auf eine neue Ebene führt, dann kannst du ihm das im Abendmahl bringen. Du kannst ihm deine bisherige Einstellung und dein Weltbild hinhalten und ihn darum bitten, dass er mit seiner übernatürlichen Kraft neu in dein Leben hineinkommt und Veränderung bringt. Wir haben einen guten Gott, der gute Gedanken über uns hat und der noch eine Menge mit unserem Leben vorhat. Und ich möchte dafür beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns zeigst, welche Gedanken du über uns hast. Und ich bitte dich, dass du in unser Glaubensleben hineinkommst und uns in eine neue Dimension führst. Ich bitte dich, dass du unser Leben gebrauchst und das Wunder in unserem Leben zu etwas werden, was uns wirklich begleitet, wo wir deine Fußspuren sehen. Amen.